Ja, das ist für mich heute wesentlich schwieriger als in den vorigen Vorträgen. Über die Wissenschaft kann man ja leicht reden. Und da darf man ja auch verschiedener Meinung sein und alles Mögliche. Aber um das eigene Ich zu entblößen, das ist wesentlich schwerer. Und ich finde es immer schwierig, dieses Thema überhaupt anzufangen. Aber ich will euch heute mal erzählen, wie ich von einem Evolutionisten, von einem Atheisten übergegangen bin zu einem Kreationisten. Heute glaube ich an Gott, ich glaube an einen persönlichen Erlöser, Jesus Christus, und ich glaube, dass er wirkt in jedem Leben, dass er jeden zu sich rufen will und dass, wenn man willig ist, um ihm zu gehorchen und ihm nachzugehen, dann kann man auch in der heutigen Zeit Wunder erleben, wie es auch früher gab. Es lohnt sich, Jesus Christus zu folgen. Warum war ich Atheist? Warum habe ich nicht an Gott geglaubt? Das liegt mit meiner Kindheit zusammen. Einige von euch kennen wahrscheinlich die Geschichte, also ich werde vielleicht ein paar andere Sachen auch erzählen, die passiert sind, um es ein bisschen interessant zu machen für diejenigen, die es auch schon kennen. Aber meine Mutter war eine evangelische Gläubige, sie war sehr, sehr gläubig. Mein Vater war streng katholisch und so natürlich war ich auch katholisch. Als Kind wurde ich getauft in der katholischen Kirche, musste zum katholischen Gottesdienst und musste auch natürlich zum Religionsunterricht bei den Katholiken sein. Meine Mutter dagegen hat sich nie über Religion gestritten. In meinem Haus gab es keinen Streit um Religion, es ging alles recht friedlich vor sich. Mein Vater war einer, der nicht dran glaubte, seinen Glauben auf andere herunterzuzwingen. Es ist interessant, dass er auch gegen die katholische Kirche ging, indem er auch mit seiner Frau nicht nur in der katholischen Kirche heiratete, sondern mit ihr auch in der evangelischen Kirche, weil die Zwillingsschwester am gleichen Tag heirateten. Also er hat zweimal geheiratet, einmal in der katholischen Kirche, einmal in der evangelischen Kirche, hat offensichtlich einen auf den Deckel gekriegt dafür, aber man hat sie ihm abgenommen. Er sagte einfach, er ist ja nicht wiedergetraut, er stand nur eben da. Naja. Und meine Mutter wurde schwer krank, als ich noch ein kleiner Junge war. Und als ich 8 Jahre alt war, dann hat man ihr gesagt, sie hat nur noch ein paar Wochen oder Monate zu leben, denn sie hatte schwer Krebs. Und sie hat aus diesen paar Wochen und Monaten 4 Jahre gemacht. Aber 4 Jahre, die ich keinem zuwünsche. Man hat sie so Stückchen für Stückchen auseinandergeholt. Sie war nachher natürlich, hatte sie so viele Operationen, dass sie sehr viel gelitten hat. Man hat sie auch am Radiumtafel liegen lassen und hat sie schrecklich verbrannt. Sie hat sehr, sehr gelitten. Und in der letzten Zeit war sie bettliegend für viele, viele Monate. Und in diesem Haushalt war es eben nicht sehr angenehm, groß zu werden. Ich hatte meine Mutter sehr lieb. Und ich konnte es nicht vertragen, dass die liebe Nonne, das war vor 1962, die mir Bibelunterricht gab, oder nicht Bibelunterricht, sondern Katechismus, mir erklärte, dass meine Mutter leider in der Hölle braten müsste, denn sie war ja nicht katholisch und zu der Zeit waren es ja nicht geschiedene Brüder, sondern es waren ja Abtrünnige. Und somit habe ich einen Hass empfunden für Gott und habe auch einmal den Katechismus so genommen und den auseinandergerissen und ihr vor die Füße hingeschmissen und ihr gesagt, genau was sie mit ihrem Gott machen kann. Da war ich so ungefähr, ich weiß es nicht, 10, 11 Jahre alt. Und da hat man mich natürlich aus dem Religionsunterricht rausgeschmissen und ich musste immer draußen im Hof sitzen. Und ganz prominent musste ich da sitzen und der Schulleiter, der war nicht katholisch, aber wenn er mich da draußen sah, dann hat er immer gefragt, was machst du hier draußen? Und dann habe ich gesagt, die alte Schrulle da drin hat mich rausgeschmissen. Und dann wurde ich verprügelt. Und das war so mein Leben in der Schule. Ich bin sehr viel verprügelt worden. Und ich war natürlich auch unheimlich frech, wenn sie mich verprügelt haben. Hat er immer gesagt, so jetzt bück dich mal hin. Und dann hat er tüchtig zugeschlagen. Und dann habe ich immer zu ihm gesagt, pass auf, dass du den Arm nicht über die Schulter hebst, denn das ist gegen das Gesetz. Und dann hat er natürlich, sechsmal durfte er, und dann blieb ich immer gebückt. Ich war 10 Jahre alt, blieb ich gebückt, und habe ich gesagt, bist du schon fertig? Willst du nicht nochmal richtig zuschauen? Denn dann kann ich ihn nämlich vor Gericht nehmen, habe ich gedacht, und ihn fertig machen. Naja, das war keine angenehme Zeit. Und von diesem Gott, der eine Frau, die ich sehr lieb hatte und die so an Gott geglaubt hat und auch wirklich, wirklich so bibelfest war, dass die in der Hölle braten musste, das konnte ich nicht akzeptieren. Und somit war ich in ganz jungem Alter schon eigentlich Atheist, habe nichts geglaubt. Die Nonne kam auch oft zu Hause noch auf Besuch, dann war sie so lieb und so fromm und so hervorkommend, das war ja was Wunderbares, um zu sehen, aber ich habe ja gewusst, was in ihrem Herzen ist. Und wenn sie dann sagte, sie will mit meiner Mutter sprechen, bin ich immer mit rein und habe mich da hingesetzt und habe sie angeguckt. Und sie hatte immer meine Mutter in Tränen. Immer meine Mutter in Tränen. Meine Mutter hat nie was gesagt. Nie zu irgendjemand was gesagt. Und einmal hat mein Vater ausgefunden, was da wirklich los ist. Und das war der tollste Tag meines Lebens als kleiner Junge. Er hat die Nonne gepackt, hier hinten an den kurzen Haaren, an diesem Ding da unten und am Rock und hat sie marschiert zur Tür und rausgeschmissen. Das war so toll. Und da war ich ganz stolz auf meinen Vater. Ich muss sagen, nicht alle Nonnen sind so. Es gibt sehr liebe Menschen in der katholischen Kirche. Und ich weiß auch von einigen, die oft sehr traurig waren unter diesen Umständen. Ich weiß auch von katholischen Priestern, die unheimlich lieb waren. Meine Mutter ging ja oft früher auch zum katholischen Gottesdienst mit. Und der katholische Priester, dem wurde vorgesagt, was er sagen muss. Und wenn er das dann gesagt hat, dann sind ihm die Tränen runtergelaufen, weil er wusste, dass meine Mutter in der Gemeinde sitzt. Also es gibt herzensgute Menschen in der katholischen Kirche. Ich falle keine Personen an, ich rede über das System heute. Naja, dann, als meine Mutter dann starb, als ich 12 Jahre alt war, ging ich so von Haus zu Haus und mein Vater hat wieder geheiratet. Aber das war so eine Märchenstiefmutter und ich durfte nicht nach Hause und ich durfte nichts haben und ich durfte nichts tun. Ich musste auch nach ihrer Ansicht nicht in die Schule gehen, denn so ein dummer Junge darf ja nicht zur Schule gehen. Der soll irgendwas Anständiges lernen und mit der Hand arbeiten. Und dann bin ich eben nie wieder nach Hause gegangen, sondern von einem Familienmitglied zum anderen und endgültig dann durch die Schule, zur Armee und dann zur Universität. Und da habe ich mich so selbst durchgeschlagen. Ich habe gearbeitet am Wochenende und in den Ferien als Kellner. Habe recht gut verdient als Kellner. Ich war ja ziemlich frech und konnte viel reden und die Leute haben mir viel Geld gegeben und so konnte ich meine Uni so einigermaßen zahlen. Und da habe ich die Evolutionslehre kennengelernt und das war für mich einwandfrei. Das ist die Wahrheit. Und ich brauche keinen Gott, ich habe nie mit einem Gott etwas zu tun gehabt und war ganz zufrieden ohne Gott. Mein Zimmerkamerad, der hatte auch eine ganz schöne Schwester und die war mir nachher viel lieber als er als Zimmerkamerad und so habe ich sie geheiratet. So, das ist mein Hintergrund. Meine Frau hat einen ganz anderen Hintergrund und den muss ich auch ein bisschen erzählen. Sonst kann man die ganze Geschichte nachher nicht so im Ganzen verstehen. Sie hat nämlich einen okkultischen Hintergrund. Ihr Vater war auch Atheist, die Mutter auch Atheistin und sehr gelehrte Leute. Meine Schwiegermutter ist auch eine Professorin an der Universität in Sprachen. Aber er war ein Journalist und hat auch für Zeitungen, Redakteur und all solche Sachen gemacht. Und als er jünger war, hatte er den Auftrag, das okkulte Erscheinen in Südafrika zu studieren und zu berichten in den Zeitungen über dieses Erscheinen. Er war sehr skeptisch, hat das überhaupt nicht geglaubt, ist also zu diesen okkulten Erscheinungen hingegangen, hat das aufnotiert, hatte immer jemand dabei, Kameras, so wie hier, das muss alles fotografiert werden, denn das ist ja ein Gemogel und das ist überhaupt nicht wahr. Aber da hatte er ein paar Erlebnisse. Er war bei über 360 Seances. Und als er einmal gezweifelt hat, was da los ist und unter den Tischen rumgeguckt hat, dann hat ihn ein Geist gepackt und hat ihn zusammengeschlagen, dass er so einen angeschwollenen Kopf hatte. Und dann war er nicht mehr ganz so skeptisch, als was er vorher war. Auch hatte er ganz komische Erlebnisse, wo er in Häusern war, wo menschliches Exkreta gegen die Wände hinflogen. Das hat er auch fotografiert. Schuhe, die alleine von einer kleinen Tochter jeden Abend, nachdem sie im Bett war, wieder ins Zimmer kamen. Das war also ihr Out-of-Body-Experience, das da reinmarschiert kam. Das hat er untersucht. Kleine Kinder, die auf Schränken landen und dann runterfallen. Da hat er alles abgesperrt, jedes Fenster versiegelt. Wenn das Kind schrie, ist er rein, aufgemacht und dann war das Baby neugeboren oben auf dem Schrank und fiel runter. Und auch andere ganz dramatische Erlebnisse von Tierenmanifationen, die erschossen werden und dann irgendwie sich umändern in Menschen und dergleichen. Und somit ist er dann tiefer und tiefer ins Okkulte gekommen und nachher auch in die Vorsaaten der New Age-Bewegung. Und in seinem Spätleben war er der Redakteur einer großen New Age-Magazin. Und als er sich später scheiden ließ von meiner Schwiegermutter und mit einer sehr okkult belasteten Frau, die ein Medium auch ist und auch Unterricht gibt in Dämonologie und New Age Philosophie, also ganz hoch in diesem Bereich, und sie sind auch im Innenkreis der Kanalen, das sind die Medien, die mit den aufgestiegenen Meistern sich unterhalten. Dann war er ganz schwer drin und festgefangen. Meine Frau erzählt, dass in ihrem Hause war immer was los. Der eine Stuhl war immer besetzt durch irgendeinen, den man nicht sehen konnte. Der Stuhl ging auch so rein und er bewegte sich und da atmete immer einer. Und der Stock, der ging auch durchs Haus und solche Sachen. Aber das war der Hintergrund meiner Frau, also ein sehr okkultes Ereignis oder Umgebung. Als wir dann heirateten, dann haben wir uns mit keinen von diesen Dingern befasst. Wir waren einfach nur jung verheiratet und hatten keinen Gott und hatten auch eigentlich keinen Glauben. Und es ging uns eigentlich recht gut, muss ich sagen. Dann zogen wir nach einem Jahr nach Natal, wo ich meinen ersten Unterrichtsposten bekam an der Universität Durban-Westville. Und da mussten wir ganz in der Nähe von meinem Schwiegervater wohnen. Er war damals noch verheiratet mit meiner Schwiegermutter. Und er kam auch oft zu Besuch. Und da sind Sachen geschehen, die habe ich noch nicht erzählt. Die werde ich euch mal kurz erzählen in diesem Haus, die wirklich sehr, sehr schlimm waren. In unserem Haus war immer etwas los, was man nicht erklären konnte. Bei uns flogen die Teller rum. In der Nacht, wenn wir uns ins Bett legten, dann gab es immer einen Riesenkrach, dann flogen alle unsere Sachen aus den Schränken oder sie flogen von diesen Aufwaschgeräten ins Zimmer und wir hatten sehr, sehr viel Verluste. Das Auto wurde angehoben, gegen die Mauer geschlagen, alles ging schief in unserem Haus. Wenn Gäste da waren, haben sie gesagt, was ist denn hier los? Bei euch springen ja die Gläser von den Tischen runter. Und da ist was ganz Komisches hier am Gange. Naja, wir haben erst damit zusammengelebt, ohne irgendetwas dran zu tun. Aber dann wurde es ganz schlimm, denn in diesem Sinne, dass wenn man in dieses Haus hineinkam, hatte man so ein bedrücktes Gefühl, dass man es eigentlich so mit der Angst zu tun bekam. Und auch wurde man unheimlich streitsüchtig. Und meine Frau und ich, wir haben uns eigentlich sehr gern, wenn wir in dem Haus waren, dann haben wir uns gestritten. Und dann haben wir uns entschlossen, dass es scheint, als ob das Problem nur in diesem Hause ist. Und wir haben alles versucht, es gut zu machen. Mein Schwiegervater hat seinen Hokuspokus da gemacht und alles Mögliche. Und ich habe mal zugeguckt. Aber nichts hat geholfen. Absolut nichts. Und eines Nachts kamen wir nach Hause. Wir waren schon so vorsichtig, denn der Hund, wir hatten glücklicherweise einen großen Rottweiler, der kam immer mit
Und wenn da dann plötzlich etwas krachte oder wieder was im Haus rumflog, dann ist der Hund immer gerannt und hat geschaut, was los ist. Und dann kam er wieder und legte sich neben das Bett. Da war nie jemand, den man sehen könnte oder etwas, was dafür verantwortlich war. Und eines Nachts kamen wir nach Hause, alles ist still im Hause und ich gehe zum Bett und ich mache das Bett auf und hier liegt eine schwarze, aufgestopfte Katze. Aber diese Katze kam aus einer Kiste, die noch versiegelt war. Da waren ein paar Sachen drin von meiner Frau, die wir noch nicht ausgepackt hatten. Und diese Katze kam aus einer versiegelten Kiste, die noch nicht ausgepackt war und lag hier auf meinem Bett. Und das war für mich das Letzte. Hier, diese Katze aus der Kiste, keine Möglichkeit, das zu erklären. Und da habe ich zu meiner Frau gesagt, ich gehe jetzt mal zu der katholischen Kirche und guck mal, was die machen können. Denn dein Vater und alle dem seine Kumpeln, die schaffen hier überhaupt nichts. Und dann bin ich zu dem Priester hin und der Priester hat gesagt, ja, komm. Und dann kam er zu uns nach Hause, hat ein paar Sprüche gemacht, bisschen Wasser rumgesprinkelt und was auch immer. Und dann war er weg. Und an dem Abend, als wir im Bett lagen, plötzlich hören wir, jemand kommt im Gang runter. Wir hatten einen langen Gang mit Holzboden und das war wirklich ganz hart, kam er gelaufen. Naja, wir saßen aufrecht im Bett, der Hund wurde ganz verrückt hier neben uns, die Haare gingen so ein bisschen hoch, die Tür stand so offen und dann klopfte es an der Tür, aber ganz hart, guff, guff, guff. Und seitdem war es Ruhe in dem Haus, war alles vorbei. Und das haben mich nachher ganz und gar vergessen. Und wir sind dann wieder zu einer anderen Universität, wo ich einen neuen Posten bekommen habe, der ein bisschen besser war. Und 8 Jahre später fängt die Geschichte eigentlich erst an. 8 Jahre ungefähr später ist unser jüngster Sohn geboren. Aber in diesem Zwischenraum hat mein Schwiegervater sich scheiden lassen. Er hatte diese andere Frau wieder geheiratet. Und dann zog er nach dem Kap, wo wir auch wohnten, mit dieser neuen Frau und sie fingen ihre okkulten Angelegenheiten da an. Und dann musste er irgendwo auch einen anderen Posten einhalten, des Geldes wegen, und er musste sehr viel reisen, sehr weit reisen. Und so haben wir uns entschlossen, dass er an diesen Tagen, wo er in der Stadt arbeitet, eben bei uns wohnt. Und so haben wir eine Wohnung für ihn eingerichtet draußen. Und mein Schwiegervater hat wieder bei uns gewohnt. Und ich glaube, somit kam da wieder eine okkulte Belastung in unser Haus. Meine Frau war schwanger mit dem jüngsten Sohn. Und alles ging schief, was man sich so vorstellen konnte. Alles ging schief. Sie war immer krank, man konnte nie erklären, was los war. Später war sie mehr im Hospital als zu Hause. Oft habe ich gedacht, sie wird es nicht überleben. Und dann haben die Ärzte sogar gesagt, da muss was ganz Schlimmes verkehrt sein. Da muss eine Abtreibung gemacht werden. Wahrscheinlich ist das Fetus tot und das ist am Verfaulen da drin. Es gab damals noch nicht überall diese Sonarmöglichkeiten. Da war ein Platz, wo es möglich war, aber nicht im Hospital. Meine Frau hatte noch ganz hohes Fieber. Sie hatte einen Einlauf da, Drip dran. Und wir haben sie dann noch transportiert in diesem Zustand zu diesem Sonar. Und da war alles in Ordnung. Das Fetus hat gelebt, hat Daumen gesaugt. Und sie war aber sehr, sehr krank. Und dann haben wir uns entschlossen, diese Abtreibung gibt's nicht. Der Kleine wird geboren. Und wenn da was passiert, dann soll es so gewesen sein. Und der Kleine ist geboren, nachdem sie 9 Monate, wie gesagt, sehr krank war, Lungenprobleme hatte, mehr im Hospital war als zu Hause. Und das Kind war ein miserables Kind. Sowas habt ihr noch nie gesehen. Den kann nur eine Mutter lieb haben. Man musste ihn einwickeln beim Trinken, denn sonst kratzte er und hackte er und er schrie nur von morgens bis abends. Da war nichts zu tun mit diesem Kind. In der Nacht mussten wir bei ihm stehen und das Bett schütteln, bis er schlief. Und dann haben wir uns hingelegt, haben wir vielleicht 20 Minuten geschlafen und dann ging es wieder los. Ein Geschrei, wieder hin, wieder das Bett schütteln, bis er einschläft. Das ging monatelang so vor sich. Und dann, der Schwiegervater wohnte ja bei uns und wir haben uns sehr gut verstanden. Er ist ein sehr lieber Kerl gewesen, er lebt jetzt nicht mehr. Und das ging aber nicht, das hörte nicht auf in unserem Haus. Und das Kind war auch sehr kranklich und immer beim Arzt und was weiß ich. Man konnte nichts erklären. Und dann, eines Nachts, 2 Uhr in der Nacht, hatte ich einen Traum oder ein Gefühl, dass jemand mich erwürgt. Aber wirklich so realistisch, dass ich dachte, ich sterbe. Und ich bin aufrecht, habe ich mich gesetzt und das war genau 2 Uhr in der Nacht. Und im nächsten Raum, ein paar Minuten später, schrie das kleine Kind, ich weiß nicht genau, wie alt er war, ein paar Monate alt, schrie er wie am Spieß. Aber so ein Schrei, als ob er ermordet wird. Wir rannten raus, heben das Kind auf und er fängt an zu zittern und kriegt ganz plötzlich ein sehr hohes Fieber. Aber so hoch, dass er dann Fieberkrämpfe bekommt und dass man glaubt, der stirbt jetzt. Und dann sind wir natürlich zum Hospital gejagt mit dem Kind. Die wussten auch nicht genau, was mit ihm anzufangen. Die Ärztin ist dann auch dazugekommen. Dann hat man so ein Eisschrankzelt aufgerichtet, worin er liegen musste, wegen der hohen Temperatur, denn die kam einfach nicht runter. Und Drips und so weiter. Und dann haben wir eben gewartet, ob er das überlebt oder ob er das nicht überlebt. Und es war immer so hart auf hart. Haben wir natürlich auch schlimme Zeit durchgemacht, immer bei dem Hospital, dann meine Frau, dann ich, mitten ganz durch die Nacht, haben wir uns abgewechselt. Und dann hat er sich erholt, kam wieder nach Hause, ging 2-3 Wochen gut und dann ging es wieder los. 2 Uhr die Nacht, ich habe den gleichen Traum, im nächsten Raum wieder dieses Geschrei und wir rennen wieder hin, heben das Kind auf, zittert, hohe Temperatur, nichts hilft, keine Medikamente, kein kaltes Bad, keine kalten Wickeln, nichts. Wieder ins Hospital, wieder so am Rande des Überlebens oder Nicht-Überlebens. Und das ist ein ganzes paar Mal passiert. Ich weiß nicht genau mehr wie viel, ob es 6, 7 oder 8 Mal war, das kann ich heute nicht mehr wissen. Aber ich weiß nur, dass selbst ein Atheist, und selbst ein Wissenschaftler, wenn er auch noch so gerade denkt, muss zugeben, dass wenn das 5 oder 6 Mal passiert, dass genau 2 Uhr in einem Zimmer etwas passiert und dann ein paar Sekunden später im nächsten Raum etwas anderes passiert, dann muss das mehr als Zufall sein. Es gibt da keine Möglichkeit, dass es nicht Zufall war. Und ich wusste, das war irgendetwas Okkult oder Geister, ich habe ja nicht geglaubt an Okkult, aber irgendwelche vielleicht Geistererscheinungen oder was auch immer, was uns belasteten. Aber ich wollte es als Wissenschaftler nicht akzeptieren. Nach 8 Jahren an der Uni und Evolutionslehre, dann wird man ziemlich stabil in seinem Denken und wird nicht leicht daraus gerüttelt. Aber eines Nachts war es ganz schlimm mit dem Kleinen, es war wieder passiert. Und ich saß in dem Hospital und musste korrigieren. Und dieses Kind fing an zu zittern in dem Zelt. Ich ging zu der Schwester hin und sagte, dieses Kind ist ganz schlimm. Ich weiß nicht, was hier los ist. Wir haben das Kind rausgeholt, ich habe ihn festgehalten. Und er fing so an zu schlottern, dass alles rausriss und das Blut lief ihm hier runter. Und er hatte so ein hohes Fieber und ich dachte, er stirbt jetzt. Der schafft es nicht durch die Nacht. Und dann habe ich mich entschlossen in dieser Nacht, dass man Hilfe nötig hat und wo soll die Hilfe herkommen. Und dann habe ich mich wieder erinnert an die Gelegenheit, die ich eben erzählt habe von dem katholischen Priester. Und der Film Der Exorzist, der hat gedreht in dieser Zeit. Und ich habe nicht geglaubt an Gott und ich habe nicht geglaubt an die katholische Kirche. Aber irgendwie der Gedanke von klein auf immer eingeprägt, dass die einzig wahre Kirche ist, die katholische Kirche. Und sie haben die Macht über Geister und was weiß ich auch alles. Das hat dann dazu geführt, dass ich zu der katholischen Kirche hin bin. Am nächsten Tag, der Kleine hat die Nacht überlebt. Und ich wollte erst nicht und dann bin ich doch hingegangen und dann bin ich zu dem Priester hin und er saß noch da mit einer Flasche Brandy vor sich und er war ein bisschen beschwipst. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ich habe ein Problem zu Hause. Ja, was für ein Problem ist denn das? Und wer bist du denn eigentlich? Na, sage ich, na, ich bin Katholik, aber ich komme nicht zur Kirche. Aber ich habe ein Problem zu Hause. Ja, was für ein Problem ist das dann? Ich sage, ja, das, ich weiß nicht, da passieren komische Dinge bei mir. Und er hat gesagt, nein, 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 davon will ich nichts wissen. Wir haben Experten, wir rufen dich an. Ich habe ihm nichts erzählt, nichts außer, was ich jetzt gesagt habe. Ich bin dann wieder nach Hause, war recht enttäuscht. Ich dachte, der Vorige, der hat gesagt, gut, ich komme mit, mach das sauber und dann war alles vorbei. Aber nicht dieser. Und dann bekam ich einen Anruf von einem katholischen Priester und er sagte zu mir, ich sollte zu einem Kloster kommen, das da in der Nähe war. Er will mit mir sprechen. Ich bin dann hingefahren und dieser katholische Priester sagt zu mir, was in meinem Haus los ist. Er erklärt mir, dass mein Kind belastet ist, dass Satan mein Kind vernichten will. Und er ist so sehr imponierend und er hat einen fantastischen Eindruck auf mich gemacht. Und ich habe mir den Ohren geschlackert, wie konnte der wissen, was in meinem Haus los ist. Und dann hat er mir erzählt, dass in meinem Haus ist die Situation so schlimm, dass man eine Messe lesen muss in meinem Haus. Und dass das ganz besondere Vorschriften nötig hat, um dieses Problem zu lösen. Aber man darf eine Messe nicht einfach nur so lesen in einem Privathaus, außer wenn da bestimmte Gründe sind, so wie jemand ist krank oder sowas ähnliches. Und dann hat er gesagt, da brauchte man ganz besondere Genehmigung von dem Bischof. Aber weil er im Voraus wusste, was unser Problem ist, hatte er die schon. Und dann hat er gezeigt, der Bischof hat schon zugesagt, da darf eine Messe in meinem Haus gelesen werden. Ich war vollkommen weg. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ich habe ein kleines Problem. Ich bin katholisch auf den Büchern, aber ich war, was weiß ich, zuletzt in der Kirche und gläubig bin ich auch nicht eigentlich und meine Frau noch weniger. Was sollen wir da machen? Er hat gesagt, kein Problem, wenn du erlaubst, dass wir das machen, dann wirst du ja schon sehen und dann änderst du dich auch. Du bist ja schon gläubig wieder geworden, sonst wärst du ja nicht hier, du hättest ja nicht da gesessen. Du weißt also, wo die Wahrheit liegt. Naja, habe ich gesagt, gut, dann komm eben mal mit. Dann sind wir zu unserem Haus hingefahren, er hat meine Frau hat ein bisschen mit ihr geredet und dann hat er gesagt, bring mir mal Wasser. Und dann hat er ganz besonderes Heiligwasser gemacht, exorzistisches Heiligwasser, hat gesagt, hier kann man nicht normales heiliges Wasser gebrauchen. Und dann hat er an jedem Fenster ein Kreuz gemacht und an jeder Tür. Und wenn das dann so verdunstet, dann sitzt da so ein Hauch von Salz an jedem Fenster. Und dann hat er gesagt, jetzt gehen wir von einem Zimmer zum anderen und machen das. Und als er dann zu dem Kleinen ins Zimmer kam, da fing er an zu schwanken. Dieser Mann war schon älter, über 70, und er schwankte und wurde hin und her geschleudert. Und ich dachte, was ist denn jetzt los in diesem Zimmer? Und ich habe ihn noch unterstützt von hinten, dass der alte Mann nicht umfällt. Aber er hat es irgendwie, hat das geschafft, und dann sind wir in die anderen Zimmer. Und dann hat er angekündigt, am schlimmsten ist es in dem Zimmer. Naja, da muss die Messe gelesen werden, in dem Zimmer des Kleinen. Er hat dann die Tische aufgestellt, alles vorbereitet für die Messe. Und dann habe ich wieder gestaunt, denn plötzlich kamen unsere Tiere, wir hatten Hund und Katze und was weiß ich alles, das kam gerannt, in ins Zimmer, bumm, legte sich hin. Und dann habe ich geguckt, was ist denn hier los mit den Tieren? Sind alle gerannt gekommen. Und dann hat er die Messe gelesen. Und danach hat er sein Kreuz, sein eigenes Kreuz heruntergeholt und gesagt, dieses Kreuz hängst du hier in diesem Zimmer auf, über dem Bett des Kindes. Und für die anderen Kinder hat er mir Amulette aus Lourdes gegeben. Die beiden Kinder haben das bekommen. Und wenn es irgendwie mal wieder was ist, hat er mir von dem heiligen Wasser gelassen, dann muss ich ein Kreuz auf die Stirn des Kindes machen. Naja. An diesem Abend, er war weg, wir waren recht verblüfft, wir haben ihm ein Geschenk gegeben. Meine Frau hat Töpfe gemacht und solche Sachen, hat sie ihm eins gegeben. Und er hat gesagt, das gebe ich den Nonnen, die nie die Welt sehen. Und weg war er. An dem Abend, das Kind zum ersten Mal in seinem Leben lag auf seinem Rücken und schmunzelte, als wir ihn ins Bett gelegt sind. Das war total ungewöhnlich. Er schrie wie am Spieß, wenn man ihn ins Bett legte. Und man musste da stehen und das Bett schütteln, bis er endlich mal einschlief für ein paar Minuten. Aber an diesem Abend, und er schlief auch immer so in fetaler Position, Beine angezogen, ganz verkrampft, knallrot im Gesicht vom Schreien. Hier lag er und lächelte, auf dem Rücken, schlief ein, ganz durch die Nacht. Das war was, das hätte ich nie geglaubt. Und das ging 2 Tage, 3 Tage, eine Woche, einen Monat so. Und naja, wir hatten schönen Frieden im Haus. Und wenn man dann mal so Frieden hat im Haus und es ist wieder schön ruhig, dann bekommt man wieder Energie. Und ich saß eines Tages da und ich sagte zu meiner Frau, weißt du, dieses Haus gefällt mir nicht mehr. Ich muss immer um diese Mauern rumlaufen und wie wäre es, wenn wir das ein bisschen schöner machen? Und ein bisschen Geld hatte ich, denn mein Vater war gestorben kurz vorher, vor all diesem Drama, er hat davon nichts mehr erlebt. Und ich hatte sogar so ein bisschen Geld geerbt, also arm war ich nicht. Und ins Dach alles angeguckt, dann haben wir angefangen zu bauen. Mauern rausgeschlagen, neue Küche angebaut, so einen richtigen kleinen Palast gebaut mit Schwimmbad, großes Schwimmbad. Alles herrlich, eine Badewanne rein, da konnten 7 Leute drin sitzen. Solche Sachen haben wir gemacht. Es ging uns ja wieder gut. Naja, und dann wollte ich eine Küche haben und bin zu all den Geschäften hingegangen und habe gesagt, ich will aber eine tolle Küche, ich will nicht eine normale Küche. Naja, dann haben sie mir erzählt, was das kostet und ich war mit nichts zufrieden und dann kam ich endlich auch zu einem deutschen Schreiner. Und der sagte dann, so, die Küche würde so und so viel kosten, war auch viel teurer wie andere Küchen, aber ich habe gedacht, naja, ist ein Deutscher, der macht es wenigstens anständig. Ich sage, gut, bau die Küche. Er kam dann und dann sagte er zu mir, als er reinkam, ich möchte dir nur sagen, ich gehe mit Jesus Christus. Aber ich war noch sehr atheistisch zu dem Zeitpunkt und noch nicht offen. Und dann habe ich zu ihm gesagt, jetzt hör mal, geh du mal mit deinem Jesus Christus, aber bau mir lieber nur eine Küche ein. Das ist alles, was ich will. Hat er gesagt, gut, dann darf ich Ihnen dieses kleine Pamphlet geben. Da hat er mir so einen Zettel gegeben und ich wusste nicht, was mit dem Ding zu machen. Habe es in eine Schublade reingeschmissen, zugemacht. Das Haus war ja alles durcheinander. Wir waren ja am Bauen. Und dann hat er die Küche gebaut und er ist weg. Und als das alles wieder zur Ruhe kam, das Haus war schön still, alles war so schön modern, da haben wir da in unserem kleinen Luxus gelebt und gedacht, das ist ja alles so schön und alles so herrlich. Und wie war es denn vorher? Wir hatten nur Drama im Haus, Krankheit, das Kind war so krank, wir dachten immer, es stirbt. Und mein Gewissen fing mich an zu plagen. Wie soll ich das Geschenk, was wir hier haben, diese Ruhe, diesen Frieden, wie soll ich das einfach nur so akzeptieren, jetzt schon zum 2. Mal in meinem Leben, ohne zu sagen, vielleicht gibt es doch einen Gott und vielleicht hat er doch eine Kirche hier auf Erden, die ihn vertritt. Und so habe ich mich gedrängt gefühlt, um zur katholischen Kirche hinzugehen. Das war für mich sehr schwer, denn meine Studenten kannten mich natürlich als ganz knallharten Evolutionist und Atheist. Und ich hatte auch mit dem katholischen Priester so ein bisschen geredet. Wie steht es denn mit der Evolution? Ja, sagt er, kein Problem, das akzeptieren wir. Alles ist durch Evolution entstanden. Naja, war ja kein Problem. Dann bin ich wieder zur Kirche gegangen. Und so ging ich ein paar Monate mit meinem Sohn, der Ältere, zur Kirche. Meine Frau sagte auch schon, vielleicht muss ich auch kommen. Und wir wurden ein bisschen mehr christlich. Wir haben uns auch angeguckt, was die anderen Kirchen so machen. Einige haben mich so ein bisschen irritiert, aber ja, die katholische Kirche hat ja das Problem gelöst, die werden schon die Wahrheit haben. Und meine Frau wollte dann auch katholisch werden. Sie war reformiert, mehrerseits reformiert. Aber irgendwas machte mich ein bisschen unglücklich in dieser Kirche. Denn immer wieder war es dasselbe. Die Glocken, das Niederknien, der Weihrauch, alle diese Dinge. Und dann, eines Tages hatte ich einen Streit mit einer Studentin in der ersten Jahrklasse. Ich hatte wieder einen evolutionistischen Vortrag gegeben und die Studentin stand auf und sagt, Herr Dr. Veit, ich möchte Ihnen mal sagen, ich glaube das nicht. Ich glaube an die Schöpfung. Und dann habe ich sie vernichtet. Naja, sie ist sich endlich hingesetzt und hat geweint und war in Tränen und ich war ganz stolz, dass ich solche dummen Gedanken so schön vernichten konnte mit der Evolutionslehre. Bin dann zu meinem Büro gegangen, habe mich dann hingesetzt und dann fing mein Gewissen mich an zu plagen. War das jetzt wirklich sehr schön von mir, dass ich diese arme kleine Studentin so kaputt gemacht habe? Und mein Gewissen hat mich so geplagt, dass ich dann auf dem Weg nach Hause bei dieser katholischen Kirche vorbeifuhr und mich ein paar Minuten, um mich einfach nur zu besinnen, in diese leere Kirche hineinsetzte. Und ich schaute mir das kleine rote Licht an, das heißt ja, dass Gott ist in dieser kleinen Schachtel eingesperrt da, und habe gedacht, naja, da sitzt du jetzt und ich sitze hier. Und ich habe alle diese Gedanken im Kopf. Und es wundert mich, warum ist es, Gott, dass du hier bist und dass wir hier herkommen und dass wir hier vor dir niederknien und hier beten. Aber ich weiß, da ist Ruhe in meinem Haus, aber ich kenne dich nicht. Und ich spüre dich auch nicht. Und ich möchte mal gerne wissen, wenn es dich wirklich gibt, ist es wirklich nur so, dass wir dieses Rituell jede Woche machen müssen und dann bist du zufrieden? Oder kann man sich mit dir auch unterhalten? Und wenn es dich wirklich gibt, dann zeig doch mal, dass es dich gibt. Und dann bin ich nach Hause, zum Mittagessen. Natürlich, ich suchte wieder was, wie immer. Ich bin immer am Rumrennen und Suchen, machte eine Schublade auf und hier finde ich diesen Zettel, die ein Jahr vorher mir gegeben wurde durch diesen Schreiner. Ich mache ihn auf und da steht, katholische Kirche hat die Gebote Gottes geändert und ein paar Bibeltexte. Na, ich sage zu meiner Frau, das gibt's doch nicht. Wo ist der Katechismus? Ich hole den, mache den auf, jetzt habe ich keine Bibel bei der Hand, das sind Bibeltexte. Da haben wir eine Kiste gefunden in der Garage, eine alte Frau, die gestorben war, hatte mir die hinterlassen, habe ich rumgegraben, da war eine Bibel. Dann haben wir verglichen. Ja, die Gebote waren geändert. Dann habe ich den Schreiner angerufen und habe ihm gesagt, komm mal vorbei. Ich möchte mal mit dir reden über dieses Thema. Und dann haben wir studiert zusammen, ganz schnell in der Nacht, ganz durch, Daniel 7, Offenbarung 13. Und da haben wir das kleine Horn studiert und ich habe gesehen, das kleine Horn, das entsteht nach dem Rom zusammenkracht. Es entsteht, nachdem die 10 Hörner entstehen. Es entsteht zwischen den 10 Hörnern. Wenn es zwischen den 10 Hörnern entsteht, dann waren sie noch alle da. Das heißt, das kleine Horn entsteht vor 4, 9, 3. Und ich habe mir gedacht, die anderen Zeichen, er ändert das Gesetz, er verfolgt die Heiligen. Und wie sie auch alle heißen, er ist größer wie die anderen. Und er regiert für eine bestimmte Zeit und er existiert auf Erden von vor dem Zerfall Rom, mit anderen Worten, vor dem die drei vernichtet sind, von dieser Zeit, regiert er bis zur Wiederkunft Christi. Das war ja unglaublich. Eine Macht, die regiert von vor 493 bis zur Wiederkunft Christi, denn die Bibel sagt, er wird vernichtet durch Gott selber. Und ich habe das dann nachgeprüft in der Bibliothek an der Universität und musste wirklich feststellen, dass ich mit den geschichtlichen Punkten einfach nicht mehr streiten konnte. Ich habe das griechische Department gefragt, um bestimmte Sachen für mich in der Bibel zu checken, ob das auch wirklich so ist. Ich bin zu den Historikern hin, konnte es nicht umschmeißen. Das kleine Horn konnte nur der Katholizismus sein, niemand anders. Da habe ich gedacht, na, ich muss ihnen doch eine Gelegenheit geben, sich zu verteidigen. Und ich habe den katholischen Priester zu mir nach Hause kommen lassen und habe gesagt, jetzt erklär mir mal, was ihr hiervon sagt. Und seine Antwort war, ich befasse mich nicht mit der Bibel. Das war seine Antwort. Und dann habe ich gedacht, naja, dann, wie sehen denn die anderen Kirchen das? Wie sehen die Protestantenkirchen das? Das ist doch unmöglich, dass hier das so deutlich ist und die protestantischen Kirchen denken, man kann mit dem kleinen Horn gut sich unterhalten und es gibt kein Problem mehr. Und dann habe ich die auch kommen lassen zu mir nach Hause und habe mit ihnen diskutiert. Und das kleine Horn war ja Antiochus Epiphanus IV. Ich habe gesagt, aber der ist ja in griechischem Reich, das ist ja das dritte Reich, aber das kleine Horn entsteht nach dem vierten, nachdem es in 10 zerfallen ist. Es muss nach dem römischen kommen, kann nicht dann sein. Hin und her diskutiert, die Antwort war, sie wollen es nicht so haben, dass das kleine Horn der Katholizismus ist. Und so musste ich annehmen, dass die zweite Engelsbotschaft auch wahr ist. Babylon ist gefallen, sie ist gefallen. Und dann haben wir uns entschlossen, dass da wahrscheinlich nur zu glauben ist, was in diesem Wort steht. Und wir können uns nicht eigentlich verlassen, auf was verschiedene Kirchen zu sagen haben. Und ich konnte mich auch nicht mit dem Sabbat zurechtfinden. Der Sabbat war für mich so ein Problem. Denn meine Kinder, ihr wisst, wie das ist, wenn man aus der Welt rauskommt. Und was soll man mit einem Sabbat anfangen, wenn es eine Evolutionslehre gibt? Einen Tag halten für 6 Tage Schöpfung, die eigentlich Millionen Jahre darstellen, das ist doch Quatsch. Und so habe ich mich mit diesem Schreiner gestritten über die Schöpfung und über den Sabbat. Und endgültig hat er zu mir gesagt, gut, ich bringe dir Literatur. Dann brachte er mir Bücher. Und die habe ich dann durchstudiert und zu ihm wiedergegeben und gesagt, das ist alles Quatsch. Und danach brachte er mir neue Bücher. Und habe ich die wieder durchstudiert, kreationistische Bücher. Und dann habe ich sie ihm wiedergegeben und habe gesagt, das ist alles Quatsch. Und dann hat er zu mir gesagt, hör mal, ich habe kein Problem mit Evolution. Du hast ein Problem mit Evolution. Lauf du damit. Naja, jetzt konnte ich nicht mehr mit ihm diskutieren. Dann stand ich eines Tages in der Bibliothek und habe gedacht, wenn da etwas verkehrt ist mit der Evolutionslehre, was ich ja nicht glauben kann, dann muss Gott mir das zeigen. Und dann nahm ich ein Buch raus aus der Bibliothek und irgendwie kam es durch einen Kollegen, dass ich ein anderes Buch auch rausnahm, eine neuere Auflage des Buches. Und als ich die studierte, sah ich, dass in der neuen Auflage grundsätzlich alles geändert war als in der alten. Die alte würde noch zugeben, es gibt keine Zwischenfossilien. Die neue hat das einfach mit wissenschaftlichem Jargon so überarbeitet. Es macht nichts, was ich studiert habe, es war immer wieder ein Problem. Und so habe ich Widerspruch nach Widerspruch nach Widerspruch empfunden. Aber endgültig konnte ich sagen, es gibt ein Problem mit der Evolutionslehre, aber diese Zeit kann ich nicht akzeptieren. Und ich kam zu dem Punkt, wo ich gesagt habe, Gott, wenn da etwas verkehrt ist mit meinem Konzept der Zeit, ich finde es nicht und ich kann deine Wahrheit nicht akzeptieren, wenn ich nicht weiß, dass da was verkehrt ist mit meinem Konzept der Zeit. Und wir hatten einen Wissenschaftler eingeladen, um Vorträge zu geben. Und er kam, um einen evolutionistischen Vortrag zu geben. Er war ganz große Persönlichkeit, ist es auch heute noch, eines der größten Wissenschaftler in unserem Feld, in der ganzen Welt. Aber er ist auch Anthropologe und auch weltberühmt für dieses Fachgebiet. Und er kam dahin und wollte den Vortrag geben und sagt, meine Damen und Herren, ich habe ein furchtbares Problem, es scheint, meine Dias sind nicht da. Ich habe diese und diese Vorträge, wollt ihr einen anderen haben? Dann haben wir einen anderen gewählt und einen anderen, er hatte die Dias nicht, er war ganz aus dem Häuschen. Endgültig hatte er nur einen Satz Dias dabei und hat gesagt, ich kann nur einen Vortrag geben. Wir können entweder jetzt nach Hause gehen, ihr wollt ihn nicht hören. Es geht um Besiedlung der Inseln auf Erden. Haben wir gesagt, du stehst schon da, wir sind hier, go for it. Und er gab diesen Vortrag, dass die neuesten Befindungen zeigen, dass die Menschheit erst seit zwischen 4.000 und 5.000 Jahren alle Inseln besiedelt haben. Da habe ich zu ihm gesagt, das gibt's doch nicht. Die australischen Aborigines sind doch mindestens 80.000 Jahre lang schon auf den Inseln. Und dann hat er wieder die Befindungen gezeigt und es war einfach frei, nichts dran zu rütteln. Aber ich habe gewusst, dass ein Wunder geschehen war, nicht um mich vollkommen zu überzeugen, von was verkehrt ist mit meinem Denken, aber nur um einen Samen zu pflanzen, da fehlt was mit deinem Konzept der Zeit. Irgendetwas ist verkehrt. Meine Frau hatte inzwischen auch Probleme mit dem Sabbat und jemand hatte mir schriftlich was gegeben gegen Siebentagsadventisten und gegen den Sabbat. Obwohl ich zu niemandem etwas gesagt habe bei der Arbeit davon. Aber einfach nur so kam das. Meine Frau hat das durchstudiert und festgestellt, dass da nicht ein biblischer Text dazu war, warum der Sabbat geändert war. Und sie hat den Sabbat vor mir akzeptiert. Aber wir wollten nicht dazu kommen, denn die Leute haben uns abgeschreckt. Sie haben so komisch gegessen. Meine Güte, so ein Mist, Gras und alles Zeug. Ja. Und die sahen so blass aus. Und sie hatten kein Feuer, sie waren so milde und so ruhig und das hat mich alles irritiert. Und ich kann mich noch entsinnen, dass wir zum Mittagessen eingeladen waren und wir mussten dieses komische Zeug essen, das schmeckte wie eingeschlafene Füße und da muss man noch Danke sagen. Und meine Frau fing an zu weinen und dann habe ich gesagt, komm, wir gehen erstmal weg. Dann sind wir erst weg und hat zuerst mal tüchtig geweint, das kann doch nicht die Wahrheit sein, schau mal die Leute an. Und ich habe noch zu ihr gesagt, ich weiß, die sehen fast alle aus wie Würmer. Ich war ganz gemein. Und so hatte ich einen unheimlichen Streit und wollte einfach nicht dieses akzeptieren, obwohl eigentlich vieles passiert war. Und dann, 2 Uhr die Nacht, plötzlich einen Traum, ich werde erwürgt. Und ich sitze aufrecht im Bett und das Kind im nächsten Raum schreit wie am Spieß. Und wir rennen raus, er war jetzt schon ein bisschen älter, ein Jahr und halb, was weiß ich, wie alt er war. Wir heben ihn auf, fängt an zu zittern, hohes Fieber, aber nicht so hoch, dass er ins Hospital musste, aber die gleiche Sache wieder. Ich rief wieder diesen neuen Freund an und er hatte einen Kreis zusammengerufen, dann, der jede Nacht für mich gebetet hat, ohne dass ich es wusste. Es war wieder ein bisschen Ruhe und ungefähr 2 Wochen später das Gleiche. Eine Schwester hatte sich entschlossen, es ist ja wieder ruhig, sie braucht nicht beten in der Nacht. Gott hat nicht dieses Gebet nötig, aber er wollte nur zeigen, dass die Gemeinde zusammengehört. Jeder hat einen Anteil. Und somit konnte ich dann auch endgültig den Entschluss fassen. Das ist die Wahrheit, ich kann nicht anders, ich muss sie akzeptieren. Als ich diesen Entschluss in meinem Herzen erfasst hatte, am nächsten Tag ging das Telefon und dieser katholische Priester, den ich jetzt mehr als ein Jahr lang nicht gesehen hatte, war am Telefon. Und er sagte zu mir, ich muss dir etwas sagen. Dein Vater, der gestorben ist, ist im Fegefeuer und hat unheimliche Probleme augenblicklich. Es geht ihm sehr schwer, von wegen dem Grund, dass du irgendetwas machst auf Erden, was nicht ganz richtig ist. Du musst dich sofort ändern, du musst sofort wieder zur katholischen Kirche gehen und da musst du eine Messe lesen lassen für deinen Vater. Aber ich habe gewusst, was der Zustand des Todes war, denn diese Bibel hat es mir gesagt. Und ich war erstaunt, dass dieser Mann anruft. Und ich habe zu ihm gesagt, woher weißt du das, dass mein Vater an der anderen Seite im Fegefeuer augenblicklich diese Probleme hat? Ein Jahr lang haben wir uns nicht unterhalten und jetzt kommt plötzlich dieser Anruf. Ja, sagt er, die Nonnen haben es mir gesagt. In unseren Sitzungen haben die anderen Mächte es ihnen mitgeteilt. Und so wusste ich, dass die Nonnen in diesem inneren Kreis, im spiritistischen Kreis sitzen und mit Dämonen kommunizieren. Und jetzt weiß ich auch, wie er vorher wusste, was in meinem Haus los war. Aber man muss wählen in diesem Leben. Entweder Wahrheit ist Wahrheit oder Wahrheit ist trügerisch. Mein kleines Kind, jedes Mal, wenn wir die Bibel aufgehoben haben, hat er geschrien wie am Spieß. Nachher hat er mussten wir uns verstecken, wenn wir die Bibel aufgemacht haben. Wir haben ihn ins Bett gelegt, wir haben ihn versucht, dass er einschläft in dieser Zeit. Wenn er gerade eingeschlafen ist, haben meine Frau nicht Bibel studiert und nachgeschlagen, ob es auch wirklich so ist. Und immer wenn wir anfingen, fing er wieder an zu schreien. Nachher hat er eine Flasche kaputtgeschlagen, ist drauf rumgelaufen, hat sich fast die Zeh abgeschnitten. Es war ein Drama wieder im Haus wie vorher. Und ich musste eine Entscheidung treffen. Unter wessen Schutz wollte ich stehen? Den Schutz des Antichristen oder den Schutz des Herrn? Und wir haben einen Entschluss gefasst. Und ich muss sagen, nach diesem Entschluss ist das ganze Wesen unseres Kindes geändert worden. Obwohl es vorher in dem Hause Ruhe gab, war es jetzt eine andere Ruhe. Die Augen des Kindes haben sich auch geändert. Ich kann euch Bilder zeigen von vorher, wo es schon gut ging, wo er so finster aussieht. Und jetzt hat er ein ganz offenes Gesicht, ist unartig wie alle anderen Kinder. Aber ich weiß, dass wenn der Herr erlöst, dann ist es die wahre Erlösung und nicht eine Scheinerlösung, sodass man noch tiefer in die Unwahrheit hineingerät, als was man schon vorher war. Und das ist für mich sehr wichtig. Ich bin eine Person, die gerne die Wahrheit verkündigen will, und ich glaube, dass es sehr wichtig ist. Denn Satan möchte alle verführen. Und wenn er sie verführen kann in eine falsche Richtung, dann ist es ihm besser, passt es ihm besser. Er ist zufrieden, wenn man Atheist ist, aber es ist ja besser, wenn man ihm Huld gibt, wenn man ihn anbetet in seiner verkleideten christlichen Garderobe. Und darum glaube ich, dass ich dieses Wort verkündigen muss. Als ich diese Wahrheit annahm, war es natürlich mit mir bei der Arbeit aus. Ich war in einer Universität, wo es ganz felsenfest stand, dass Evolution musste vertreten werden in unserem Curriculum, und alle Themen, die wir dozierten, mussten einen evolutionistischen Faden haben. Ich habe mich dann entschlossen, bei der nächsten großen Sitzung von Studenten und Kollegen, wo immer ein Evolutionsthema besprochen wird, mal was anderes zu sagen. Und ich habe ausgearbeitet genetisch, warum die Evolution eigentlich nicht möglich ist. Und habe den Vortrag dann als Eintragsrede oder Eintrittsrede gegeben, vor dem die Diskussion losging. Und als ich fertig war, stand einer dieser Studenten auf. Das sind jetzt nicht Vorgradstudenten, das sind schon studierte Leute gewesen. Und sie stand auf mit Tränen in den Augen und schaute die Dozenten an und sagte zu ihnen: Als ich herkam zu dieser Universität, war ich gläubig. Ich habe geglaubt an Gott. Und jetzt glaube ich nichts mehr. Und jetzt steht der da vorne und er gibt einen Vortrag, dass das, was ihr mir beigebracht habt, nicht wahr ist und dass ich meinen Glauben über Gott nicht hätte aufgeben brauchen. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was los war in diesem Saal. Ich wurde angeschrien. Ich wurde verhöhnt. Mein Leben war absolut eine Hölle an dieser Universität. Wenn ich im Gang runterkam, haben sie sich umgedreht und sind weggelaufen. Und die Leute haben mich für verrückt erklärt. Ich habe mich dann entschlossen, unter diesen Umständen kann ich nicht arbeiten, ich werde kündigen. Ich hatte aber sehr viele Studenten, ich hatte einen ziemlich guten Namen, ziemlich guten Ruf, und ich hatte viele Studenten unter meinem Flügel. Wenn ich da weggehe, dann kracht eine ganze Abteilung fast zusammen. Der Rektor ließ mich rufen und hat lange mit mir geredet, eine Stunde lang, und hat zu mir gesagt: Warum willst du gehen? Wenn du bleibst, dann können wir dich ein bisschen befördern vielleicht. Also der nächste Schritt war Professor, und das hat er mir nicht in so vielen Worten, aber das war, was er mir angeboten hat. Und ich habe zu ihm dann gesagt: Was ist der Preis? Muss ich still bleiben und nie wieder etwas sagen über dem, was in meinem Herzen ist? Und muss ich einfach hier sitzen und weitermachen, als ob nichts passiert ist? Und dann hat er gesagt: Ja, das wäre wohl das Richtige, um nicht weiter das Boot zu rütteln. Und ich habe zu ihm gesagt: Der Preis ist zu hoch. Ich gehe. Und dann hat er gesagt: Gut. Aber vor dem du gehst, sag mir erstmal, wer hat die Wahrheit? Naja, siebten Tag Adventisten, das wollte ich natürlich nicht sagen. Ich bin dann so rum und was weiß ich. Denn ich weiß, es ist die Wahrheit, denn nur die Siebenten-Tags-Adventisten bringen die Drei-Engel-Botschaft. Nur die Siebenten-Tags-Adventisten entstehen am richtigen Zeitpunkt. Es ist eine weltweite Verkündigung. Es gibt nur zwei Organisationen, die qualifizieren für eine weltweite christliche Botschaft. Es ist nur Katholizismus und Siebentagsadventisten. Das ist das Einzige, es gibt nichts anderes. Und was soll ich sagen, ist das arrogant, wenn man das sagt, dass man allein Recht auf Wahrheit hat? Ja, es ist arrogant, außer wenn es die Wahrheit ist. Wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, der Wahrheit und das Leben, keiner kommt zum Vater außer durch mich, was soll ich dann sagen? Er ist arrogant, was von Buddha, was von Islam, was von dem? Natürlich ist es arrogant, außer wenn es die Wahrheit ist. Wenn da niemand anders ist, weil er der einzige Gott ist, der es machen kann, dann ist es einfach eine Tatsache, arrogant, ob sich arrogant anhört oder nicht. Und ich bin hin und her mit ihm und wollte nicht zugeben, denn ich war ja noch ziemlich klein und voll Milch im Glauben. Und er hat mich wieder gefragt, aber sag mir mal, wer hat die Wahrheit? Und ich bin wieder rum. Und dann hat er zum dritten Mal gesagt, nein, du musst mir jetzt ganz klar sagen, wer hat die Wahrheit? Und dann habe ich zu ihm gesagt, ich glaube, die Siebenten-Tags-Adventisten verkündigen die Wahrheit. Kein Wort weiter gesagt. Ich bin weg von der Universität, habe mein schönes Haus verkauft und habe mich entschlossen, was mache ich jetzt? Mein Beruf an der Universität ist für immer vorbei. Alles vernichtet, keine Universität wird den wieder anstellen. Der glaubt ja nicht an die Evolution und der wird nicht wieder angestellt. Wir dachten, wir machen eine Farm auf, wo Leute vielleicht geholfen werden kann oder irgend so was ähnliches. Wir haben dann eine Farm gekauft und Gott hat mir alles, was ich besessen habe, und ich habe viel besessen, langsam aber sicher weggenommen. Und ich war so unglücklich darüber und ich konnte es nicht verstehen. Ich habe alles verloren, was ich hatte. Und es wurde so schlimm, dass ich nachher nicht nur alles verloren hatte, sondern auch noch tief, tief in der Schuld war, ohne irgendeine Möglichkeit daraus zu kommen. Ich musste die Farm mit großem Verlust nachher verkaufen. Der Weizen wurde mir aufgefressen von den Vögeln. Alles ging schief. Meine Autos habe ich beide verloren. Ich hatte neue Autos, sofort weg waren sie. Total Schaden. Und so kam ich zu einem Punkt, wo ich nachher nichts mehr hatte. Der Glaube wurde gerüttelt, kann ich Ihnen gar nicht sagen, wie. Eines Tages, meine Frau und ich waren in einem Mietauto, Batterie ging aus, ich musste das Mietauto wieder zurücknehmen, denn ich musste noch ein paar Vorträge bei der Uni geben als Verpflichtung, um meinen Kontrakt fertig zu machen. Und wir waren so verzweifelt und meine Frau hat schon gesagt, ist das überhaupt die Wahrheit? Warum passiert dies alles mit uns? Und so stand sie da beim Auto und ein Mann kam auf sie zu und sagte zu ihr, wissen Sie was, Ihr Mann hat eine ganz gefährliche, starke Waffe im Auto. Nein, sagte sie, mein Mann trägt keine Waffe. Doch, sagte er, er hat eine Waffe, komm, ich zeig dir. Dann sind sie zum Auto hin und da lag eine Bibel. Und er sagt, das ist die Waffe. Ach so, sagt sie, ja, die Bibel. Und dann haben sie sich unterhalten über die Bibel und dies und jenes. Und dann sagte der Mann zu ihr, sagen Sie mal, wo beten Sie denn eigentlich an? Wo gehen Sie zur Kirche? Ja, sagt meine Frau, da in Somerset West, in dem Dorf, da gehen wir zur Kirche. Da sagte der Mann, nein, das möchte ich nicht wissen. Ich möchte gerne wissen, bei welchem Institut, bei welcher Religion, bei welchen Gemeinde seid ihr denn eigentlich? Ja, Siebentags-Adventisten wollte sich nicht sagen, wir haben uns noch geschämt zu der Zeit. Da sagte sie, ja, bei dem College, Helderberg College. Ja, das weiß ich, ein College, ja, aber was für eine Gemeinde ist das? Also auch dreimal, man hört den Hahn schon so laut krähen. Und da sagte sie, die Siebenten-Tags-Adventisten. Aha, sagt er, und wissen Sie was? Die haben doch die Wahrheit. Da hat sie gestaunt. Denn sie hat gedacht, haben sie die Wahrheit? Und er sagt, sie haben doch die Wahrheit. Naja, dann kam die Batterie, die neue Batterie wurde eingebaut, wir sind weggefahren, kamen wir auf dem Weg weg, sagte meine Frau, das war ein tolles Erlebnis, der Mann hat mir das und das gesagt. Ich sage, welcher Mann? Ja, der geholfen hat mit dem Einbauen der Batterie. Da waren noch zwei, die Batterie eingebaut haben. Ich sage, nein, da war nur einer. Und wir haben uns gestritten. Ich habe gesagt, gut, wir lösen das Problem, ich fahre zurück. bin zurückgefahren, der war nicht da, der existierte nicht. Ich wundere, ob der Herr auch heute noch Engel schickt, um Probleme des Herzens zu lösen. Wir haben einen wunderbaren Gott. Dann kamen wir endgültig zu dem Zeitpunkt, wo Gott dafür gesorgt hatte, dass alles weg war und dass ich nichts hatte zum Überleben, aber auch nichts. Keinen Posten, ich saß mit einem Stück Farmland, mit Kühen drauf, ich hatte Schuld bis über die Ohren, keiner, der was übernehmen konnte. Und wir haben uns hingekniet, einen Brief an Gott geschrieben und gesagt, Herr, jetzt haben wir nichts mehr übrig. Das Einzige, was wir noch haben, das bist du. Und wir fragen dich jetzt, um dieses Problem auf irgendeine Weise, wie auch immer, zu lösen. Denn wir haben keine Antwort mehr. Am nächsten Morgen ging das Telefon und eine alte Kollegin von mir von einer anderen Universität fragte mich, ob ich jemanden kennen würde, der für ein Jahr an der Universität als Hilfe jemand mal übernehmen könnte. Dann habe ich gesagt, ja, ich kenne so eine Person, das bin ich. Dann haben sie gesagt, gut, sie rufen mich an. Der Professor hat mich wieder angerufen und hat gesagt, ich regle das so in 3 Monaten, sollte das durch all die Komitees sein, dann kann diese Person mit Urlaub gehen und du kommst dann eben für ein Jahr. Dann habe ich gesagt, Dankeschön, 3 Monate bin ich tot, lieber Gott, denn wir haben ja nichts mehr zu essen, aber du hast es ja versucht. 20 Minuten später ging das Telefon wieder, da war es der gleiche Professor, sagt, was Komisches ist passiert, ich bin zu dem Büro hin, der Rektor musste nach Übersee, hat gesagt, ich habe keine Zeit für Komitees, Stempel drauf, stell den Mann an, du kannst sofort anfangen, wenn du willst. Das war an einem Freitag, ich sollte an dem Montag anfangen. Da sagte ich, aber wie soll ich das machen, Gott? Hier ist keiner, der die Farm aufpasst. Und wir sind tief in den Schulden. Wenn ich jetzt wenigstens ein bisschen Gehalt kriege, kann ich wenigstens die Zinsen vielleicht zahlen. Aber wer passt mir die Farm auf? Ich kriege doch nicht keine Person, die hier arbeiten will, für nichts. Wenn ich jemand hier anstelle, das Gehalt, was ich da kriege, das reicht nicht aus für die Zinsen und ein Gehalt für jemand hier. Und wir haben gegrübelt und gegrübelt. Da klopfte jemand an der Tür. Gleiche Wochenende. Ein adventistisches Farmerpärchen, das die Arbeit verloren hatte, weil sie den Sabbat hielten. Und sie sagten zu uns, wir haben keinen Platz zum Wohnen, wir sind Farmer, wir kommen von einem anderen Land und wir suchen nur einen Platz zu wohnen und zu farmen. Du brauchst nichts zu bezahlen, nichts, können wir nicht bei dir wohnen und farmen, dir helfen. Das könnt ihr ganz übernehmen, aber ich kann euch nichts zahlen. Fantastisch, die haben übernommen und ich bin weg. Und dann, das nächste Problem war kein Haus. Dann kam ein Anruf, alles in dem gleichen Wochenende. Hier ist ein Haus für euch. Und der Eigentümer sagt, es ist okay, ihr braucht erst Zahlen im nächsten Monat, dann geht's los. Das war so mitten im Monat drin. Und ich habe dann, sind wir sofort hingegangen, umgezogen an dem Wochenende. Und jetzt saßen wir in dem Haus und ich musste natürlich warten, bis mein erster Monatsgehalt kam. Und wir hatten kein Geld, nichts, um von zu leben. Aber ihr wisst ja, wie der Deutsche stolz ist, man sagt das keinem. Man erklärt keinem, hört mal, kann jemand mir vielleicht helfen? Ich wäre lieber krepiert, als dass ich jemanden frage, um mir zu helfen. Und dann fuhren wir mit dem letzten bisschen Benzin rum und haben noch das letzte Geld, das wir hatten, ausgegeben. Und dann hatten wir aber buchstäblich, grundsätzlich nicht einen Pfennig übrig. Meine Tochter steigt ins Auto und sagt, was liegt hier hinten auf dem Boden? Und sie hebt Geld auf und sagt, das ist genug Geld hier. Schau mal hier. Und ich gucke es mir an und da war genug Geld für eine ganze Woche. Und so haben wir eine Woche gelebt mit diesem Geld. Eine Woche später war der gleiche Betrag im Auto. Und wir haben wieder eine Woche gelebt mit diesem Geld. Wir haben dann eine Zeit gab, wo da nichts war. Wir haben uns am Tisch hingesetzt und haben gesagt, Herr, segne das Essen, das nicht vorhanden ist. Das kann mir jemand glauben oder nicht, aber es ist die Wahrheit. Da war kein Essen mehr. Und es klingelte, die Vordertür haben wir aufgemacht, da war kein Mensch da, nur ein Korb voll mit Essen. Es war auch alles gutes Essen, so nebenbei gesagt. Und ich glaube, der Herr könnte einfach eine Person überschütten. Aber er tut's nicht. Denn wie sollen wir lernen, mit ihm Erfahrung zu machen, wenn wir nicht die Möglichkeit haben, mit ihm durchs Tal zu gehen? Er kann uns springen lassen über das Tal, das ist für ihn nichts. Aber er tut es nicht. Denn eine Erfahrung mit Gott ist wichtiger als alles andere. Wenn die Zeit des Ende kommt und wir stehen da und uns wird alles weggenommen, werden wir nicht sagen, Herr, warum hast du das gemacht? Wenn sie dir alles wegnehmen, sogar das Essen und nichts übrig lassen, werden wir dann vielleicht sagen können, Herr, es macht nichts, wir haben ja noch dich. Wie soll man das lernen, wenn man nicht eine Erfahrung mit Gott macht? Und ich weiß, am Ende der Zeit, wenn sie mir alles wegnehmen und wenn sie mir das Essen wegnehmen, es wird ein Engel kommen und er wird es vor mir hinstellen oder vor meiner Frau oder vor meinem Kind. Denn wir haben eine Erfahrung und die kann keiner wegnehmen. Also wenn es euch mal schwer geht, erlaubt dem lieben Gott, euch eine Erfahrung zu zeigen, sondergleichen. An der Uni fing ich wieder an mit meiner Arbeit und nach dem Jahr habe ich gedacht, was mache ich jetzt? Da kam eine andere Uni und hatte wieder einen Posten für mich für ein Jahr. Aber immer nur so nebenbei. Und dann endgültig, das ging mit der Wirtschaft runter, alle verloren ihre Posten, es gab keine Arbeit, aber die vorige Universität, wo ich war, das eine Jahr, ich hatte eine recht gute Erfahrung mit den Leuten, die dachten alle, ich spinne ein bisschen, aber ich kenne ja meine Arbeit wenigstens. Dann kam ein Posten, aber ein niedriger Posten. Und ich musste wieder von ganz vorne anfangen. Ich war Senior Lektor, ich musste wieder ganz unten anfangen. Und alle meine Kollegen, mit denen ich wenigstens gleich oder höher war, die waren alle über meinem Kopf. Aber ich war zufrieden, habe evangelisiert hier und da, habe meine Arbeit getan und gedacht, mit meiner Karriere als hier an der Universität ist es für immer vorbei. Ich werde vielleicht so einen kleinen Posten haben im Hintergrund, aber das Wichtigste ist ja die Arbeit des Herrn. Aber ich kann euch sagen, dass ein Wunder nach dem anderen geschehen ist. Plötzlich war der Oberchef bei der Arbeit so krank, dass er in frühen Ruhestand gehen musste. Der Professor, der wurde auch krank, konnte nicht übernehmen. Der Einzige, der wieder viele Studenten hatte und der sehr berufstätig engagiert war, war ich. Und die Universität hat mir angeboten, dass ich erstmal vorläufig übernehme, bis das mit dem Professor aussortiert ist. Und da ist ja noch ein Professor. Und dann starb der Professor ganz plötzlich über Nacht. Und wer hätte glauben können, dass wenn man die Wahrheit verkündigt, wer hätte glauben können, dass man, wenn man sagt, Gott ist der Schöpfer und sämtliche Universitäten ringsherum gegen diesen Gedanken sind, dass am Ende doch ein Entschluss gefasst wird, dass man wieder nicht nur Professor, sondern sogar die Abteilung übernimmt. Ich habe nichts davon. Es ist nicht wegen mir, ich bilde mir da überhaupt nichts ein. Aber ich weiß, dass Gott, wenn er einen platt macht, flach macht mit der Erde, sodass man ihn kennenlernt und Erfahrungen macht mit ihm, er kann einen auch wieder aufrichten. Und mit diesem Gedanken möchte ich mich verabschieden. Vielen Dank. Amen.